als für dich. Obwohl wir ganz ehrlich sein wollen, dass wir das oft gar nicht so leben und gar nicht so begreifen, dass das so ist. Und ich danke dir, dass du uns anleitest, auch heute Morgen einen Text gibst, der uns da auch nochmal hingehend ermutigen möchte. Ich danke dir für die Worship-Zeit, ich danke dir für die Lieder, die wir dir auch entgegensingen konnten, die davon auch Ausdruck geben, was wir in dir haben. Und ich bitte dich jetzt, dass du sprichst, Heiliger Geist, dass du in unsere Herzen hineinredest, dass wir offen sind, Gott, dass wir deine Stimme hören können und dass wir dich, Jesus, noch viel mehr erkennen und sehen können. Danke, dass du jetzt zu uns redest. Amen. Gut, ich müsste ein bisschen entschuldigen, meine Stimme ist ein bisschen angekratzt. Ich habe mich hier schon ausgerüstet mit allem möglichen Material. Ich bin ein bisschen wirr in der Birne. Ich hoffe aber, das wird trotzdem klappen. Der Gemeinde hier zugehörig sind, die wissen das schon. Die haben nämlich schon die Predigt vorher bekommen. Gestern Abend habe ich sie der ganze Gemeinde rausgeschickt, wollte sie eigentlich nur den Hauskreisleitern rausschicken und habe dann aber doch gefragt, ob ihr vielleicht doch noch kommen könnt heute Morgen. Schön, dass ihr so gnädig seid und euch nicht mit den Unterlagen zufrieden gegeben habt. Die sind bei mir sowieso, die weichen immer doch ziemlich ab von meiner Predigt, ja. Gut, also wir sind ja mitten in dieser Serie drin, was du wissen solltest im Umgang mit Geld, mit Erfolg, mit Konflikten. Da hat Martin uns einige ganz super Tipps auch weitergegeben letzte Woche. Und heute geht es um den letzten Teil im Blick auf dich und Gott. Und ab nächste Woche werden wir mit einer brandneuen Serie jetzt starten, mit einer Missionsserie. Wir werden viermal ganz tolle Leute hier haben, die aus ganz verschiedenen Blickwinkeln uns einen Blick, eine Sicht für diese Welt um uns herum geben. Nächste Woche starten wir mit der islamischen Welt. Die ist ja nicht nur irgendwo im Mittleren Osten oder so, sondern die ist auch hier vor unserer eigenen Haustür. Und da natürlich auch in Kombination wird es nächste Woche natürlich auch hier Gospel geben und am Abend dann ja keinen Gottesdienst. Das habt ihr ja da eben schon mal gesehen. Da freuen wir uns natürlich drauf. Gut. Ich möchte mit euch gemeinsam den ersten Teil des heutigen Textes lesen. Der steht in Lukas Kapitel 17, die Verse 7 bis 10. Ich lese erstmal die Verse 7 bis 9. Da steht, wer von euch, der einen Sklaven hat, wer hat alles einen Sklaven? Keine Hände? Sind da Hände hochgegangen? Ich hoffe, das waren jetzt keine Ehemänner oder so oder sonst oder Ehefrauen, ja, die hier. Also dann sollten wir vielleicht mal das Gespräch suchen, ja. Wer aber von euch, der einen Sklaven hat, der pflügt und hütet, wird zu ihm, wenn er vom Feld hereinkommt, sagen: Komm und leg dich sogleich zu Tisch. Wird er nicht viel mehr zu ihm sagen: Richte zu, was ich zu Abend essen soll, und gürte dich und diene mir, bis ich gegessen und getrunken habe. Und danach kannst du auch essen und trinken. Dankt er etwa dem Sklaven, dass er das Befohlene getan hat? Ich meine nicht. Dazu muss man natürlich wirklich den kulturellen Hintergrund anschauen. Nun, deswegen die Frage, keiner von uns hat einen Sklaven. Damals war das Gang und Gäbe. Natürlich kann man sich das jetzt fragen, warum sagt Jesus da nicht, warum protestiert er nicht mal und sagt, das kann doch wohl nicht angehen. Es war eine andere Zeit. Heute gibt es auch Sklaven, ja, im gewissen Sinn. Also im gewissen Sinn ist jeder Dienstleister kein Sklave, aber er tut was für jemand, ja. Wir zahlen das Geld und wir erwarten dafür eine Leistung. Es gibt natürlich viele Rechte auch für Arbeitnehmer, aber so muss man das halt eben sehen. Und wenn Jesus dieses Beispiel hier gibt, muss man das auch übertragen. Man kann das zum Beispiel so sehen, wenn du ein Abteilungsleiter bist, und Wolfgang hat ja eben schon mal so ein kleines Beispiel gegeben, wenn du ein Abteilungsleiter bist, dann wirst du nicht in Ehrerbietung hinter deiner Sekretärin herlaufen, ja, und danke und ihr danken und Blumenstrauß geben, nur weil sie den ganzen Tag einen Riesenberg Post abgearbeitet hat. Sondern du wirst vielleicht dann sagen, okay, und jetzt bitte noch einen Kaffee, wir haben gleich eine Besprechung und holen Sie doch bitte noch einen Kuchen in der Konditorei. Ja? Heute müssen Sie halt mal eine halbe Stunde länger bleiben. Da kommt kein Bitte und auch kein Danke und das macht man einfach so. Klar, man ist natürlich auch freundlich, ja, das ist klar. Also nicht so abdrücken. Aber irgendwo ist das normal, ja, in dem Verhältnis. Oder wer von euch einen Handwerksberuf gelernt hat, ich habe mal einen Handwerksberuf gelernt und ich hatte noch einen richtig guten Chef, deutschen Chef, alter Schule. Und da gibt es einen Spruch, der heißt, der Kunde ist König. Der Kunde ist König, das ist so. Und man macht alles für den Kunden. Und wenn es sein muss, und mein Chef, der wollte mal von uns, da haben wir uns aber echt geweigert, mein Chef wollte mal von uns, dass wir am Heiligabend nachmittags um 15 Uhr einen Farbfernseher ausliefern. Der sollte dann direkt zur Bescherung da reinkommen. Ja? Also es wäre noch gewesen, dass wir, also ich habe Radio- und Fernsehtechniker gelernt, dass wir dann noch uns als Weihnachtsmänner verkleiden, ja, und irgendwelche Sachen noch umbinden, aber keiner von uns. Ja, wir haben alles uns so rumgedruckst, ja, muss das sein? Und 15 Uhr Heiligabend, er hat es dann gemacht, ja. Der Kunde ist König. Und irgendwo ist das so das, was Jesus hier eigentlich sagen will. Deshalb sagt er, das ist eigentlich was Selbstverständliches. Das kennen wir auch in unserer Welt. Und in Vers 10 heißt es dann weiter, so sprecht auch ihr, wenn ihr alles getan habt, was euch befohlen ist, wir sind unnütze Sklaven, wir haben getan, was wir zu tun schuldig waren. Dieser Satz braucht natürlich eine Erklärung, ja. Und auf den Satz werden wir uns heute Morgen mal einschießen, sozusagen. Was heißt das? Ich möchte euch erstmal zeigen, was dieser Satz hier nicht heißt, was es nicht bedeutet. Denn dieser Abschnitt gehört auch in die Kategorie der falsch verstandenen Texte. Was bedeutet das nicht? Gegenüber Gott, ja. Wenn ihr all das getan habt, dann sagt hinterher noch, wir sind unnütze Sklaven, wir sind sowieso nur schuldig und alles, bringt doch alles nichts, ja. Und da haben wir hier drei Punkte aufgelistet, da heißt es immer rackern, das bedeutet nicht immer rackern oder wir sind schuldig oder wir sind nutzlos. Da erkläre ich natürlich jetzt noch was dazu. Also, was es nicht bedeutet, wenn Jesus hier sagt, so sprecht auch ihr, wenn ihr alles getan habt, was euch befohlen ist, wir sind unnütze Sklaven. Das bedeutet nicht, dass wir uns sagen müssen, es ist nie genug. Wir können tun und machen, was wir wollen. Es ist nie genug. Und deshalb, Philosophie, wir rackern. Wir rackern uns einen ab. Wer von euch so ein Workaholics Geist hat oder was auch immer, ja, so ein Druck, der weiß, was das bedeutet. Es ist nie genug. Du hast immer den Eindruck, ich muss noch mehr machen. Ich kenne das so gut. Ich komme selbst so ein bisschen aus so einem Hintergrund heraus und ich habe das so ein bisschen in mir drin. Meine Frau kann das bestätigen, ja. Kennt ihr das? Ja, kennt ihr das? Wer kann sich damit so ein bisschen, ja, doch einige zaghafte Hände? Es ist nie genug. Du machst, du tust, du schaffst und am Ende fühlst du dich eigentlich immer noch ungenügend. Das kann die Arbeitswelt betreffen, das kann deine Familie betreffen, das kann dein sonstiges Umfeld betreffen, aber es betrifft, und darum geht es heute Morgen, es geht ja um die Beziehung mit dir selbst und mit Gott, es geht auch gerade um das Geistliche. Manchmal haben wir den Eindruck, es ist nie genug, wir müssen immer noch was leisten und immer noch mehr schaffen und immer noch mehr tun. Und wenn das nämlich stimmen würde, dass Jesus das damit sagen will, dann würde Religion selig machen. Ja? Wenn das stimmen würde, dass Jesus mit dieser Aussage sagt, und wenn ihr rackert, ihr tut und schafft und macht, und am Ende müsst ihr noch sagen, ihr habt noch nicht genug gemacht, ihr müsst noch mehr machen, dann würde Religion selig machen. Und Religion macht nicht selig, das haben wir schon so oft gesagt. Ich breche nicht den Stab über alle Religionen außer der christlichen Religion, sondern alle Religionen. Das schließt auch unsere eigene Religion mit ein. Wir können nicht durch ein Ableisten von Pflichten irgendwas bei Gott erreichen und für uns schon mal gar nicht. Das bringt uns letztendlich in den Wahnsinn. Das heißt zum einen, wenn du versuchst, zu Gott zu kommen, wirst du da nie hinkommen. Das ist nämlich so eine Werksgerechtigkeit und das bedeutet das Gleiche auch für uns. Und da gehen wir mal gerade weiter zu dem nächsten Punkt. Denn Jesus sagt ja hier, wir haben getan, was wir zu tun schuldig waren. das bedeutet auch nicht, ich habe das mal so einfach dahingeschrieben, wir sind schuldig. Ich spreche hier zu uns Christen, ich spreche hier zu Menschen, die in einer persönlichen Beziehung mit Jesus stehen. Es gab mal eine Zeit, da wurden sogenannte Arm-Sünderlein-Lieder geschrieben. Ja? Arm-Sünderlein-Lieder. Ich zitiere euch mal einen Satz. Ich sage euch nichts von wem. Das Problem ist nur, das wissen jetzt 360 Leute. Das steht nämlich in der Fußnote, von wem es ist. Aber okay, macht nichts. Da heißt es in einem Lied, ich armes Würmelein, im Grunde ganz verdorben, doch von dem Lämmelein mit blutigem Schweiß erworben. Und so setzt sich das Lied halt eben auch fort. Und viele, in einer gewissen Zeit wurden viele Lieder in dieser Richtung geschrieben und die haben unsere Schuldigkeit sehr stark rausgebracht, zum Ausdruck gebracht. Und was da rauskommen kann, sind häufig Menschen, sind häufig Christen, die unter einer Last leben. Nicht unter dem Geist, der gekommen ist, um uns freizusetzen, sondern unter einem Geist der Last, der Bedrückung. In so einer Weise, dass es Leute gab, die das von außen her betrachtet haben, die sagen, hey, wenn das Christsein bedeutet, nein, danke. Grundsätzlich stimmt das, ja? Grundsätzlich stimmt das. Wir sind schuldig. Wir sind schuldig vor Gott. Da haben wir in den letzten Wochen auch einiges drüber gehört. Denkt nur an diese Geschichte, wo es auch um die Realität der Hölle ging, und es ist tatsächlich so, wir sind schuldig, und wenn wir keine Vergebung bekommen haben von Jesus, denn Jesus ist ans Kreuz gegangen, um diese Riesenlast wegzunehmen, und das zeigt ja, welche Dimension unsere Schuld hat, dass er Gott Mensch wird und lässt sich für uns kreuzigen, lässt sich für uns foltern, nur um uns von dieser Schuld zu befreien. Das zeigt etwas von dieser Dimension der Schuld, ja? Das stimmt, wir sind schuldig und wir brauchen die Vergebung und darum ist er gekommen. Aber er ist gekommen, um uns frei zu machen. Denn dann heißt es, wenn ein Mensch das begriffen hat, dann heißt es Galater 5, Vers 1, für die Freiheit hat Christus uns frei gemacht. Plötzlich wird ein neues Kapitel aufgeschlagen. Wenn du mit Jesus lebst, dir ist vergeben worden. Du bist frei von dieser Schuld. Es wird ein neues Kapitel eingeschlagen. Und wenn du jetzt wieder das Lied vom armen Sünderlein singst, ich armes Würmelein, ich armes Sünderlein, wenn du dieses Lied wieder singst, dann sind zwei Dinge vielleicht da. Entweder du bist wieder völlig in diese Schuldschiene reingekommen, du bist wirklich wieder schuldig, weil du lebst, du gehst vielleicht einfach in den Gottesdienst, du bist vielleicht Christ, aber du lebst es nicht wirklich. Ja, dann bist du wirklich ein armes Würmelein. Jesus sagt sogar, dann bist du schlimmer dran wie jemand, der überhaupt nichts mit Gott zu tun hat. Oder du lebst eine falsche Schiene. Du musst in ein neues Bewusstsein hineinkommen, in eine neue Bestimmung hineinkommen. In Galater 5, Vers 1 habe ich euch eben zitiert, da heißt es, für die Freiheit hat Christus uns frei gemacht. Ja? Und dann sagt er weiter, der Paulus an die Galater, deshalb steht nun fest und lasst euch nicht wieder durch ein Joch der Sklaverei belasten. Und das ist eine Warnung für uns, dass wir nicht mehr in diese Schiene hineinkommen. In eine Sklaverei hineinkommen, obwohl wir eigentlich frei sind und leben ein falsches Leben. Wir fangen wieder an zu rackern, bis wir wahnsinnig werden. Wir leben einen völlig falschen Glauben. Es hat mal ein anderer Lied geschrieben, den kann ich jetzt mal zitieren, das ist der Ernst Gottlieb Woldersdorf, 1752. Wir haben ja eben auch so ein altes Lied gesungen, was auch von dem Dank spricht. Das, was wir in Christus haben. Und der hat Folgendes geschrieben. Und ich finde das so stark, was zum Ausdruck bringt, was mit meiner Schuld passiert ist. Er hat geschrieben, die Handschrift ist zerrissen, die Zahlung ist vollbracht. Er hat mich lassen wissen, er hat mich, wer kann das? Wer kennt das Lied? Er hat mich frei gemacht. Doch ein paar Leute, ja. Es wird, glaube ich, sehr häufig auch in Brüdergemeinden gesungen. Ich weiß sonst nichts zu sagen, als dass ein Bürger kam, der meine Schuld getragen, die Rechnung auf sich nahm. Wenn ich mich selbst betrachte, so wird mir Angst und Weh. Jetzt könnte man wieder sagen, oh, das singt ja auch wieder das Lied. Nein, Wenn ich mich selbst betrachte, so wird mir Angst und weh. Wenn ich aber auf Jesus achte, so steige ich in die Höhe. So freut sich mein erlöster Geist, der durch das Blut des Lammes gerecht und selig heißt. Das ist eine Lebensphilosophie. Das möchte Gott von uns. Das ist halt eben nicht das, was Jesus hier sagt. Aber es ist wichtig, das mal anzusprechen. Und das Dritte, was hier nicht steht, wir sind nutzlos. Es heißt ja im Vers 10, so sprecht auch ihr, wenn ihr alles getan habt, was euch befohlen ist, wir sind unnütze Sklaven. Nicht selten hauen wir voll daneben. Und dann gibt es so eine innere Stimme, ich weiß nicht, die kennst du. Wenn du mit Jesus unterwegs bist, dann kennst du die. Hey, vergiss es, du bist eine Pflaume, du bist ein Versager, du bist nutzlos, du bist nichts wert. Es hat doch keinen Zweck. Kennst du die Stimme? Also ich kenne die. Du willst da vorne Sonntagmorgen stehen und predigen. Warum vergiss es? Hey, schmeiß doch alles hin, das hat doch keinen Zweck. Du bist unnütz, andere können das viel besser. Bei Gott gibt es keine hoffnungslosen Fälle. Jesus will mit dieser Aussage nicht sagen, wenn hier steht, wir sind nur unnütze Sklaven, dass du nutzlos bist. Bei Gott gibt es immer zweite Chancen. Ich weiß nicht, ob ihr die Geschichte kennt von diesem Markus. Der Markus, der mit Paulus unterwegs war. Überlegt ihr mal, dem großen Paulus auf der Missionsreise. Und irgendwas fiel vor und dieser Markus hat radikal versagt. Und er hat das Handtuch geschmissen. Er ist einfach abgehauen. Paulus war stinksauer. Wegen diesem Markus gab es übrigens dann einen Streit zwischen Paulus, dem großen Paulus und dem großen Barnabas. Und sie haben sich getrennt. Also der Markus war schuld, dass da ein schwarzer Punkt auf dem Paulus ist, ja, den jeder nachvollziehen kann. Paulus hätte Grund gehabt, diesen Typ abzuschreiben. Und am Ende seines Lebens schreibt er an Timotheus und am Ende des Briefes an Timotheus schreibt er Folgendes. Im 2. Timotheus 4, Vers 11. Nimm Markus und bring ihn mit dir, denn er ist mir nützlich zum Dienst. Und genau dieses Wort nützlich. Das heißt, wir haben einen Gott der zweiten Chance. Wenn du den Eindruck hast, du hast es, ich sag's jetzt mal, du hast es versaut, du hast es vermasselt. Wenn du den Eindruck hast, du sitzt vielleicht hier und sagst, ich habe keine Chance mehr, ich habe schon so oft daneben gehauen. Nein, wir haben einen Gott der zweiten Chance. Und ich möchte das hier auch sagen als Pastor der Gemeinde. Wir möchten auch eine Gemeinde sein der zweiten Chance. Ja, nicht, dass es so aussieht, okay, ich habe damals mal das und das gemacht und ja, jetzt ist es halt gelaufen und so weiter. Nein, wir möchten das auch. Ich möchte dich auch als Leiter ermutigen. Lass uns Menschen sein, Menschen der Gnade, Menschen der zweiten Chance. Du bist nicht nutzlos. Sondern 2. Timotheus auch wieder, zwei Kapitel vorher, im Kapitel 2, Vers 21. Wir sollen ein Gefäß zur Ehre sein, geheiligt, nützlich dem Hausherrn, nützlich dem Hausherrn, also genau die gleiche Begebenheit hier, zu jedem guten Werk bereitet. Und jetzt schauen wir uns mal an, was diese Verse heißen, bedeuten. Also diese Aussage, ich lese sie nochmal vor, wir sind unnütze Sklaven, wir haben getan, was wir zu tun schuldig waren. Zum einen möchte Gott uns hier ins rechte Verhältnis setzen. Das ist wichtig. Was bedeutet diese Aussage? Wir haben niemals als Christen den Punkt erreicht in unserem Leben, in unserem Glaubensleben, in dem wir sagen können, so, jetzt ist genug, jetzt habe ich es verdient. Jetzt habe ich mir die Erlösung verdient, ja? Das heißt, ich kann noch so viele Jahre Pastor sein hier. Es können sich noch so viele Menschen bekehren durch mich. Ich könnte ein Billy Graham sein, ja, den haben wir ja auch gesehen vor 2 Wochen. Millionen von Menschen, die das Evangelium gehört haben. Ich kann alles Mögliche bringen. Und trotzdem ist es am Ende noch nicht genug, dass ich dem Maßstab Gottes entspreche, dass ich sage, so, jetzt bin ich heilig. Es gab in der Heiligungsbewegung vor ca. 100 Jahren eine gewisse Schiene der Bewegung, die haben das behauptet. Wenn du in der Heiligung so weit voranschreitest, wirst du irgendwann heilig sein. Nein, wir werden nie heilig sein. Wisst ihr was? Je heiliger ich werde, umso mehr merke ich, dass ich eigentlich ein Sünder bin und dass ich Vergebung brauche. Diese Aussage möchte das nochmal zum Ausdruck bringen. Wir können auch das wäre wieder Religion, ja? Wenn ich sage, ich tue jetzt so viel und jetzt ist genug. Ich brauche immer einen Erlöser. Ich brauche immer einen Erlöser. Jeden Tag. Jemand erzählte mal dem Pfarrer Wilhelm Busch, also nicht dieser, der die Grimms Märchen geschrieben hat, ja, sondern der Pfarrer Wilhelm Busch. Was? Ja, stimmt. Verzeiht mir. Wie lange dauert der 30-jährige Krieg, ja? Ah. Gut. Das müsst ihr alle meiner Situation halt gut schreiben, ja? Also, Wilhelm Busch. Eines Tages kam ein großer Mann auf ihn zu, der hatte viele geistliche Taten getan und er sagte anschließend, weißt du, Wilhelm, der Herr bedarf meiner. Und dann sagte Wilhelm Busch zu ihm, ach was, der einzige, den der Herr jemals bedurfte, das war ein Esel. Ja? Kennt ihr das, wo dieser Esel angebunden war und Jesus sagt, geht da hin und sagt, der Herr bedarf seiner. Und das ist genau der Punkt. Das ist genau der Punkt. Der Herr bedarf uns nicht. Wir können nicht irgendwann dahin kommen und können sagen, so, jetzt ist gut, jetzt bedarf der Herr meiner. Der Herr braucht uns eigentlich gar nicht. Ich habe da noch eine Sache, die habe ich euch auch schon mal erzählt. Ein ehemaliger Theologiestudent kam zu seinem Professor und Mentor und der war sehr erfolgreich in seiner neuen Gemeinde gewesen. Es bekehrten sich Leute, die Gemeinde wuchs. Und er ging dann zu seinem Professor hin und sagte ihm, kannst du mir helfen, dass ich nicht stolz werde? Ich habe echt ein Problem. Kannst du mir helfen, dass ich nicht stolz werde? Und der Professor antwortete ihm daraufhin, ich wüsste nicht, worauf du stolz sein könntest. Ja? Wahre Geschichte. Das ist der Punkt. Er hat ihn nicht damit abgecancelt, aber ich wüsste nicht, worauf du stolz sein sollst. Alles, was da, wenn da wirklich was passiert ist, was von Gott kommt, dann kommt es von Gott und nicht von dir. Das ist der Punkt. Und das finde ich, das will diese Geschichte hier sagen. Wir müssen uns im rechten Verhältnis sehen. Paulus selbst schreibt in Römer 7, Vers 24, ich elender Mensch, wer wird mich erlösen von diesem todverfallenen Leibe? Paulus? Hey Paulus, hast du einen schlechten Tag gehabt oder was? Nein. Dessen war er sich bewusst und er sang nicht das Arm-Sünderlein-Lied. Ja? Er sah auf das, was in ihm drin ist. Aber er schaut dann auf Jesus und sagt, Dank sei Gott durch Jesus Christus, unseren Herrn. Und das ließ ihn wieder in dieser Freiheit leben, das ließ ihn in dieser Freude leben, das ließ ihn vorwärts gehen. Und der zweite Punkt, den wir hier rauslesen aus diesem Satz, du bist privilegiert. Du bist privilegiert. Wir sind nämlich nicht unnütz in der Form nichts wert, wertlos, abgeschrieben, sondern in Gottes Augen bist du wertvoll und privilegiert. Dieser Sklave hier in dem Beispiel, was wir hier sehen, hier in der Geschichte, ist privilegiert, seinem Herrn zu dienen. Ja? Es war jemand, der war für seinen Herrn unterwegs. Es heißt hier, er pflügt für ihn, er hütet für ihn, er bedient ihn und er hat ein Riesenvorrecht, dass er diesem Herrn dienen kann. Auch wenn diese Pastorenaufgabe, die ich und meine Frau Sarah, die wir gemeinsam hier auch erfüllen, auch wenn die vieles von einem fordert, wirklich oftmals auch an so einen Punkt bringt, wo man sich sagt, okay, wie soll es weitergehen, ist es ein riesengroßes Vorrecht. Es ist ein riesengroßes Vorrecht, so einen Dienst zu tun. Und es ist wichtig, einfach zu sehen, da wo Gott uns reinstellt, es ist ein Vorrecht, für ihn da zu sein. Es ist ein Vorrecht, für ihn zu leben. Es ist ein Privileg. Genauso darfst du das als Vorrecht ansehen, mit Gott unterwegs zu sein. Es heißt im Johannes 15, Vers 16, ihr habt mich nicht erwählt, sondern ich habe euch erwählt. Überlegt ihr das mal. Sag das mal. Du hast mich erwählt. Ja, sag das mal zu Gott. Danke, dass du mich erwählt hast. Amen. Das ist nicht irgendwas so, ja, jetzt sprechen wir mal was. Das ist eine Tatsache, das steht in seinem Wort. Gott hat dich erwählt, dass du jetzt hier heute Morgen sitzt. Das ist kein Zufall. Du bist kein Zufallsprodukt. Gott hat dich erwählt. Du bist privilegiert, ihm zu dienen. Und Jesus erzählt ja diese Geschichte, um zu sagen, wie nah wir an ihn rankommen. Wir dürfen für ihn da sein. Wir dürfen ganz nah bei ihm sein. Wir können ihm dienen. Wir können für ihn leben. Und er freut sich darüber. Ihr habt mich nicht erwählt, sondern ich habe euch erwählt und dazu bestimmt, dass ihr hingeht und Frucht bringt. Und du bist für ihn unterwegs. Du bist für ihn wertvoll. Du bist wichtig für ihn. Ich bin für ihn wichtig. Du bist für ihn wichtig. Du bist nicht aus Zufall auf dieser Erde. Du lebst nicht, um Steuern zu verschwenden oder Steuern zu zahlen. Entschuldigung, du musst ja zahlen. Das machen andere, ja. Du lebst nicht einfach, um Steuern zu zahlen, ja. Du bist nicht einfach ein Bruttosozialprodukt, sondern du lebst auf dieser Erde, um für Gott da zu sein. Das ist ein Privileg. Das ist der Sinn des Lebens. Was ist der Sinn des Lebens? Für Gott zu leben. Gott zu kennen, für ihn da zu sein. Ihm zu dienen, es zu erfahren und zu erleben. Jawohl, Gott ist da. Wenn ich meinen Mund auftue, wenn ich spreche, er hört mich. Er ist da. Ich darf für ihn da sein, für ihn leben. Und dann heißt es im 1. Petrus 2, Vers 9, ihr aber seid ein auserwähltes Geschlecht, ihr seid ein königliches Priestertum, ihr seid eine heilige Nation, ihr seid ein Volk zum Besitztum, damit ihr die Tugenden dessen verkündigt, der euch aus der Finsternis zu seinem wunderbaren Licht berufen hat. Das ist wunderbar. Deshalb müssen wir die Geschichte richtig lesen. Wenn wir die Geschichte falsch lesen, die wir eben gesehen haben, das hört sich nicht so wunderbar an. Das hört sich nach Sklaverei an, das hört sich nach Rackern an, das hört sich nach Schuldigsein an, nach einem Sünderleinlied. Aber das will Jesus gar nicht damit sagen. Sondern wir müssen es, wie wir eben gesehen haben, im richtigen Verhältnis sehen. Und dann sehen, wir sind privilegiert, Gott zu dienen. Und dann der nächste Punkt, da steht, du bist begabt. Ein Beispiel hier, das Jesus erzählt, macht der Diener das, was ihm gesagt wird. Und das war bei Sklaven so üblich. Das ist der Unterschied zwischen einem Sklaven und einem freien Mann, freien Menschen. Der Sklave tat einfach das, was ihm gesagt wurde. Wie gesagt, das ist im Handwerk auch so, da sagt der Kunde, was getan wird. Wir hatten auch neulich so eine Geschichte bei uns zu Hause. Es war so ein schwieriges Ding, wir wollten es aber gern so haben. Und dann sagte der Handwerker, okay, machen wir, der Kunde ist König. Wir werden das schon irgendwie hinkriegen. Ja. Und genau das ist gedacht, wenn es um diesen Punkt geht. Du bist begabt. Gott hat uns ausgestattet tatsächlich mit Gaben. Und es ist nicht die Geschichte, die mal vor 20 Jahren so ungefähr war. Da gab es einen Gabenrun. Kennt ihr den noch? Wer hat mal den Gabentest alles mitgemacht? Ja, doch circa die Hälfte. Den Gabentest, da kamen ganz interessante Sachen raus. Ja, bei mir auch. Gott sei Dank hat sich doch einiges in eine andere Richtung entwickelt, ja. Man konnte das Ding auch recht manipulieren. Aber da gab es so einen Run auf Gaben und da gab es so gewisse Gaben, die waren sehr populär gewesen und sehr gut. Die wollten wir gerne auch haben, ja. Und meistens blieben so Gaben übrig wie dienen und helfen. Ja, wir mussten bei uns in der Bibelschule damals, mussten wir alle Gaben bearbeiten. Jeder Student musste dann eine Gabe sich rauspicken und die Gabe vom Dienen und Helfen ist übrig geblieben. Ja, wollte keiner so recht machen. Dann hat sich doch jemand drüber erbarmt. Die halt, die immer sowieso dienen, ja. Ich habe die Gabe der Leitung genommen. Ja. Aber ich habe damals ein falsches Verständnis gehabt für diese Geschichte. Du bist begabt. Jawohl, ich bin begabt. Was für eine Gabe habe ich? Leitung. Kann jemand noch bei der Kinderbetreuung helfen? Wir haben da eine Kinder... Ist nicht mein Ding. Gott hat mich begabt mit Leitung. Also mit Erwachsenen, ja. Ich habe mich da ziemlich abgeseilt. Sarah ist der Zeuge von, ja. Sie weiß das. Sie war nämlich auch da in der theologischen Ausbildung. Aber das war nicht der richtige Weg. Du könntest jetzt sagen, okay, du bist ja jetzt Leiter. Aber wisst ihr was? Gott musste viele Umwege mit mir gehen und ich musste viele Kohlen im Keller schaufeln, bis ich dahin gekommen bin. Das ist nämlich der Punkt. Zum einen, es beginnt immer mit Dienen. Das will Jesus sagen. Egal, was wir tun. Ja, du bist privilegiert. Ja, du bist begabt. Aber es beginnt mit denen. Es beginnt einfach zu sagen, hier bin ich und jetzt bin ich da für Gott. Wir sehen das auch in der Wirtschaft draußen, in der Politik. Die erfolgreichsten Politiker, die erfolgreichsten Wirtschaftsbosse, das sind oft die Leute, die von unten angefangen haben, die im Keller Kohlen geschaufelt haben. Vielleicht lange Jahre. Und wisst ihr was? Beim Schaufeln der Kohlen, da kamen dann die Diamanten zum Vorschein. Ich muss gerade so an das Spiel denken, was der Lukas hat. Das will er immer auf meinem iPad spielen, ja. Das ist das Schlumpfspiel, da musst du Kohlen kaputt klopfen und wenn du Glück hast, kommt da so ab und zu so ein Diamant raus, ja. Und ich musste so an das Bild denken, das ist der Punkt. Und wisst ihr, wie diese Gemeinde hier entstanden ist? Ich dachte, ich würde heute sagen, ja, diese Gemeinde ist entstanden während meiner theologischen Ausbildung, als ich die Ausarbeiten geschrieben habe, wie man Gemeinde gründet und von großen Visionen und wo ich mich gesehen habe und bla 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 bla, ja. Ich habe dieses Zeugs gar nicht mehr angerührt danach. Wisst ihr, wie diese Gemeinde entstanden ist? Nicht im Kohlenkeller, sondern im zweiten Untergeschoss von der Marienstraße. Beim Leeren der Abwassergülle von McDonald's, deswegen habe ich auch McDonald's so gern, ja, was da alles so durchfließt, und beim Hauptabfluss-WC-Rohr, als das unten mal gebrochen ist und die ganze Gülle kam da rausgeschossen, da war ich mal als Hausmeister tätig. Da hat Gott mir Dinge gelehrt. Ich kam da wirklich manchmal an, sag ich, aber Gott, ich bin doch hierher gekommen, um Gemeinde zu gründen und jetzt ist hier so eine kleine, wir haben eine kleine Gemeinde, nebenher muss ich einen Hausmeisterjob machen. Und Gott hat mir da die wichtigsten Lektionen gelernt. Es geht um Dienen, für ihn da sein, das zu tun, was er von dir möchte. Und da kamen diese Diamanten zum Vorschein. Und da hat Gott in mir, da hat Gott in uns die Grundlage gelegt zu dem, was heute hier ist. Und ich sage das ganz häufig, dass viele, die diese Gabe der Leitung haben, haben auch gleichzeitig die Gabe des Dienens. Und es ist wirklich so, dass das Leitung eigentlich nur funktioniert durch eine dienende Leitung. Bei Calvary Chapel, wir gehören ja zu Calvary Chapel, stellt man bewusst diese Leiterpyramide auf den Kopf. Jesus sagt, wer unter euch der Erste sein will, der soll, sei euer aller Diener. Das heißt, der soll wirklich unten sein und bereit sein, auch zu dienen. Es geht nicht darum, dass ich mich hocharbeite und habe jetzt endlich eine Position. Und so funktioniert das am Leib Christi. Und so geht das auch in der Gemeinde. Dass ich einfach sage, hier bin ich möchte dienen. Ich möchte einfach da sein. Ja, wir haben... Ich denke gerade hier, Chris, ich sehe dich gerade da sitzen in der Kinderarbeit. Also das habe ich jetzt nicht geplant. Steht auch nicht in meinen, ihr könnt das nachschauen, steht nicht in meinen Unterlagen drin. Ja, vielleicht soll ich das öfters zuschicken. Da ist ein Mitarbeitermangel da. Ich will jetzt nicht auf die Tränendrüse drücken. Ja, aber das ist zum Beispiel sowas, wo ich einfach sage, hey, weißt du was, ich habe eigentlich noch keine Aufgabe. Ich suche noch meine Gabe oder meine Gabe wird noch nicht gebraucht. Hey, komm einfach, sei da, diene Gott. Und erlebe, was Gott da tut. Das ist so stark. Das ist das Größte, das, was ich am meisten bereue, dass ich während meiner theologischen Ausbildung bestimmt 5 oder 6 oder 7 Mal angefragt wurde, während der Zeit in der Kinderarbeit mitzuhelfen. Ich habe mich immer geweigert, weil ich habe gesagt, ich bin zu was Höherem berufen. Und ich bereue das. Gott hat mich dann das gelehrt mit den eigenen Kindern, ja. Und in der eigenen Gemeinde mit Dienen, mit Klospülungen und so weiter, ja. Mit anderen Dingen. Also bitte, das jetzt nicht in Relation setzen, ja, aber einfach vom Dienen her, dass wir dienen, dass wir vorwärts gehen. Und dann entwickelt sich was. Da sagt Gott, das hat Jesus übrigens auch getan, er machte sich selbst zu nichts und er diente, war dem Menschen gleich und ging bis ans Kreuz. Und dann sagt Gott, und dient einander an jeder mit der Gabe, die er empfangen hat, als die guten Haushalter der mancherlei Gnade Gottes. Und da entwickelt sich was. Ich denke an Josef. Josef, der einfach machte, der war bei Potiphar. Und dann ging es noch eine Stufe runter, dann war er im Knast und was tat er dort? Er hat gedient. Er hat andere Gaben gehabt, aber er hat einfach gedient. Und durch diesen Dienst war er eines Tages Unterkönig gewesen. Co-Pharao, ja. Weil Gott auch gesehen hat, dass er treu war, dass er unterwegs war. Also, was das bedeutet... Es ist wichtig, dass du dich im rechten Verhältnis siehst. Es ist wichtig, dass du das siehst und lebst und weißt, du bist privilegiert. Du bist begabt. Und das Letzte hier, du bist berufen, ein Anbeter zu sein. Es heißt im Vers 9, dankt er etwa dem Sklaven, dass er das Befohlene getan hat? Ich meine nicht. Wir haben vorhin am Beispiel der Dienstleistung erklärt, wie das gemeint ist. Aber auch, wie wir das im richtigen Verhältnis sehen müssen, ja, dass wir das verstehen. Gott hat nicht Grund, uns zu danken. Wir haben Grund, Gott zu danken. Das ist der ganze Punkt an der Geschichte. Und obwohl die Rede hier beendet ist, geht Jesus jetzt los mit seinen Jüngern und es geschieht jetzt was, und das wollte ich gerne einfach noch in diesen Punkt mit reinnehmen. Ich sehe das als eine ganz deutliche und gute Illustration und Anwendung dieses Gesagten. Wir lesen mal den Text, was danach passiert. Und es geschah, als er nach Jerusalem reiste, dass er mitten durch Samaria, Vers 11, und Galiläa ging. Und als er in ein Dorf einzog, begegneten ihm 10 aussätzige Männer, die von fern standen. Zum einen gingen Juden nicht durch Samaria und Galiläa durch, das war alles unreines Land, sie machten einen großen Bogen darum. Und zum anderen, wenn sie schon mal da unterwegs waren und sich verirrt hatten und dann kam noch eine Gruppe Leprakranken entgegen, die gab es nämlich damals, dann machte man nochmal einen großen Bogen um diese Leute rum. Ja? Die waren nämlich richtig unrein. Vers 13, und sie erhoben ihre Stimme und schrien, eigentlich müssten sie schreien, unrein, unrein, das war das Gebot. Ein Leprakranker, wenn er mit einem normalen Menschen in die Nähe kam, musste er von weitem rufen, unrein, unrein, damit die Leute einen Bogen um ihn herum machen. Und was rufen die Leute hier? Diese Jungs hier rufen, Jesus, Meister, erbarme dich unser. Offensichtlich hatten sie schon von ihm gehört. Vers 14, und als er sie sah, sprach er zu ihnen, geht hin, zeigt euch den Priestern. Also vielleicht das auch zur Erklärung, wenn ein Mensch gesund wurde, im Alten Testament lesen wir das, dann musste er zum Priester gehen und sich zeigen. Der Priester entschied dann, ob er wirklich gesund ist oder ob er noch krank ist. Also das war eine Situation, die war auch da gang und gäbe gewesen. Und mit dieser Aussage sagt Jesus, geht zum Priester hin, zeigt euch. Mit anderen Worten, ihr werdet geheilt. Und diese Jungs hier, und es geschah, während sie hingingen, wurden sie gereinigt. Das ist ja schon schwierig, oder? Während sie gingen. Also Jesus ruft ihn einfach zu, okay, zeigt euch den Priestern. Und sie müssen doch denken, bitte? Wir sind unrein. Und sie gehen los. Flupp, da fällt der Finger. Ja, da gingen teilweise die Gliedmaßen ab. Ja, das war. Und sie gehen und müssen sich sagen, was soll das? Wir wollen hin zu Jesus. Will er uns auch weghaben von sich? Aber es heißt, während sie gingen, also da war wirklich Glauben. Martin hat diesen Vers letzte Woche gebracht. Das war Senfkorn-Glaube. Das war nicht, oh, wir haben jetzt den Glauben, sondern, okay, Jesus, wir gehen. Und sie gehen und während sie hingehen, wurden sie gereinigt. Bei dem Aussatz sprach man nicht von Heilung, man sprach von Reinigung. Sie werden rein. Man könnte das auch übertragen, ja. Es gibt auch so einen inneren Aussatz, das ist unsere Schuld, das ist Sünde. Die wird auch nicht geheilt, da passiert Reinigung. Und diese Männer hier werden gereinigt. Und wisst ihr was, und Gott tut heute auch noch Wunder. Dieser gleiche Gott ist auch heute noch da. Das muss man immer aufpassen, wenn man über so einen Text, und mir geht es ja jetzt nicht in erster Linie darum, mir geht es ja um eine andere Lektion, aber bitte, schaut das. Jesus heilt. Jesus reinigt. Und das passiert auch heute noch. Und darauf kannst du dich stützen. Und daran darfst du festhalten. Und ich möchte euch immer wieder einladen, wenn ihr Krankheiten habt, wenn ihr Belastungen habt, kommt zu uns zum Gebet, schickt uns eine Mail, wir machen einen Termin aus, wir beten, das ist so wichtig. Das ist so wichtig. Wir haben einen Gott, der heilt. Halleluja. Das hat jetzt gerade gepasst hier. Ja, ich wüsste nicht, wo ich jetzt normalerweise wäre, ja? Wenn wir nicht gebetet hätten, dass Gott eingreift und dass er heilt. So, und hier hat Gott an 10 Kranken gerade ein Wunder getan. Und es heißt in Vers 15 weiter, einer aber von ihnen kehrte zurück, als er sah, dass er geheilt war. und verherrlichte Gott mit lauter Stimme. Und er fiel auf sein Angesicht und seine Füßen und dankte ihm. Und das war ein Samariter. Die anderen offensichtlich alles Juden, ja? Jesus aber antwortete und sprach zu ihnen: Sind nicht 10 gereinigt worden? Wo sind die 9? Haben sich sonst keine gefunden, die zurückkehrten, um Gott Ehre zu geben, außer diesem Fremdling? Und er sprach zu ihm: Steh auf und geh hin, dein Glaube hat dich gerettet. Diese Geschichte hier steht direkt im Anschluss an das Gesagte. Und wir schauen uns diese Punkte nochmal an. Du bist berufen, ein Anbeter zu sein. Die stehen genau im Zusammenhang. Ich finde das sehr interessant, ja, dass Lukas das direkt hier im Anschluss bringt, um uns zu zeigen, diese Geschichte von diesem Sklaven, der sich eigentlich, ja, dieser Sklave hat das schon richtig gemacht. Und Jesus sagt: Hey, wird dieser Sklave etwa kommen und wird Dank erwarten? Wie war das hier mit diesen anderen gewesen? Einer von 10 ist so geblättet von dem, was Jesus an ihm getan hat, dass das Wichtigste für ihn jetzt nicht seine Gesundheit ist, die Bestätigung, ja? Er war ja laut Gesetz noch nicht gesund. Er musste erst zum Priester. Und offensichtlich geht er nicht weiter zum Priester, sondern als er merkt, er ist gesund, dreht er sofort rum und geht zu Jesus. Ihm war diese Bestätigung seiner Gesundheit nicht so wichtig, ihm war seine Familie nicht so wichtig, ihm war die Gesellschaft nicht so wichtig. Ihm war es am wichtigsten, zurückzugehen zu der Quelle seiner Heilung, zurückzugehen dahin und dem Dank zu geben, dem Dank gebührt. Ja? Er kehrte zurück, ihm ist kein Weg zu weit, er verherrlichte Gott, er weiß aus tiefstem Herzen, wem er sein Schicksal zu verdanken hat. Schaut euch diese Punkte an. Ja? Und er kommt hier mit lauter Stimme, voller Emotion. Und er fällt auf sein Angesicht zu Jesu Füßen. Das war hier ein innerer und äußerer Akt von Anbetung. Dieses Wort zu Füßen fallen, das ist ein anderes Wort, auch im Hebräischen, was es bedeutet, anzubeten. Das war ein Akt der Anbetung. Und er dankt ihm. Er setzt das also konkret um. Sein Leben hat ab dem Moment eine völlig neue Bedeutung, einen Sinn im Leben. Aber Jesus sagt hier im Vers 17, sind nicht die 10 gereinigt worden? Wo sind die 9? Haben sich sonst keine gefunden, die zurückkehrten, um Gott die Ehre zu geben, außer diesem Fremdling? Wo sind die 9? Wo sind die 9? Warum ist nur einer da, der so voller Leidenschaft ist und Gott dankt für das, was er an ihm getan hat? Und ich finde, das ist eine gewaltige Message, die hier drin steckt. Die anderen scheinen es irgendwie als normal zu empfinden. Ich weiß nicht, was in ihnen vorging. Vielleicht dachte der ein oder andere, es wird auch langsam Zeit, dass Gott jetzt endlich eingreift und uns heilt. Ich meine, diese Jungs, die waren lange Zeit, waren sie unrein. Sie mussten sich, die war der Abschaum der Gesellschaft. Sie mussten sich doch fragen, warum hat Gott das zugelassen? Überlegt euch das mal. Und sie galten als verflucht. Sie galten als Menschen, die haben irgendwas ganz Schlimmes gemacht, deshalb sind sie krank. Und sie wussten das selbst, dass sie ganz genauso waren wie andere Menschen. Und sie mussten sich jahrelang gefragt haben, warum lässt Gott das zu? Und jetzt kommt die Heilung. Und vielleicht war der ein oder andere der Meinung, jetzt wird es aber langsam Zeit. Eigentlich müsste Gott sich bei uns bedanken, ja? Doch Jesus, also nochmal zu Jesus, was er eben in dieser Geschichte gesagt hat. Dankt er etwa dem Sklaven, dass er das Befohlene getan hat? Ich meine nicht. Vielleicht hast du dich auch schon mal gefragt. Warum tut Gott mir nicht mal was Gutes? Warum gibt er mir keine Anerkennung? Warum immer die anderen? Warum erhört er meine Gebeten nicht, obwohl ich für ihn da bin? Ich frage jetzt mal einfach so, könnte es sein, dass die Balance nicht ganz stimmt? Könnte es sein, dass wir nicht richtig begriffen haben, was Jesus an uns getan hat. Dass sich in uns so eine Natur entwickelt der Undankbarkeit. Und warum war es übrigens nur dieser Samariter? Das andere waren Juden. Von Natur aus waren sie fromm gewesen. Der Samariter galt von vornherein schon als weltlich. Warum ist es so, ist euch das schon mal aufgefallen, dass Menschen, die sich bekehren, die voll aus der Welt kommen, mit Tuten und Blasen nichts zu tun hatten mit dem Glauben und sie bekehren sich und sie werden fast schon radikal. Also jetzt ein bisschen langsamer, jetzt komm mal ein bisschen runter. Kühl mal ein bisschen ab, ja. Vielleicht hast du so Leute schon beobachtet. Warum ist es so häufig, dass Menschen, die aus einem christlichen Hintergrund kommen, sprich wie die Juden, dass sie oft so normal sind und irgendwo doch mehr so dieses Fordernde drin haben? Also Gott hat mir doch, ich meine, jetzt bin ich schon so lang unterwegs. Ich war jetzt nicht in der Welt, ich habe nicht irgendwelche schlimmen Dinge getan. Ja? Gott könnte mir doch eigentlich dankbar sein. Ich weiß nicht, ob wir, ich stelle mich mit darunter, ob wir vielleicht an bestimmten Punkten das nicht richtig begriffen haben, was Jesus wirklich für uns getan hat. Ich befürchte, dass das Verhältnis, was wir hier sehen, ein realistisches Verhältnis ist. Einer von 10% lebt ein Leben der Anbetung, lebt ein Leben der Hingabe, lebt ein Leben der Leidenschaft. Ich befürchte, dass diese 10% vielleicht auch heute in unserer Zeit dementsprechend, was eigentlich ist. Wie sieht es mit uns aus, die wir schon lange dabei sind? Wie leben wir unser Christsein? Mit welcher Leidenschaft leben wir das? Gehen wir einfach unseren Weg weiter? Okay, Heilung geschehen und jetzt geht's weiter. Oder wie leben wir das? Ist nicht vielleicht das der Kern der Geschichte, die wir hier sehen, die Jesus erzählt? Dass wir manchmal den Eindruck haben, eigentlich könnte Gott uns ja dankbar sein, so wie wir mit ihm unterwegs sind. Könnte es sein, dass darum so wenig Opferbereitschaft im Reich Gottes da ist? Könnte es sein, dass darum so wenig Leute bereit sind, zum Beispiel einfach alles hinzuschmeißen und vollzeitlich für Jesus tätig zu sein? Könnte es sein, dass es darum so wenige sind, wenn man zu Gebetszeiten ruft, die dann da sind? Und könnte es vielleicht auch sein, dass unsere Anbetungszeiten deshalb halt manchmal so schwerfällig sind, zu Singezeiten werden, weil unser Leben keine Anbetung ist? Dass wir vielleicht deshalb versuchen müssen, und mir ist das ja auch ein Anliegen, dass wir versuchen, so gut wie möglich, auch mit der Technik, und wir haben gute Leute hier vorne stehen, die begabt sind, die ihre Instrumente verstehen, und wir versuchen, das auch mit der Technik das Möglichste rauszuholen, was hier in diesem Schuppen hier möglich ist. Das ist ja ziemlich akustisch, ziemlich schwierig. Aber macht das wirklich Anbetung aus? Macht das wirklich geisterfüllte Anbetung aus? Oder kommt nicht Anbetung aus einem ganz tiefen Herzen heraus? Aus einer ganz tiefen Leidenschaft heraus? Lasst uns zum Schluss hier diese fünf Points hier nochmal anschauen. Dankt er etwa dem Sklaven, dass er das Befohlene getan hat? Ich meine nicht. Wenn wir so leben, dann haben wir auch nur noch 20 Minuten Worship-Zeit und das Ende. Und sonst nicht mehr. Kehre zurück, steht hier. Kehre zurück. Ich glaube, diesen Punkt müssen wir in Anspruch nehmen. Umdenken. Metanoia. Umdenken. Umkehren. Gott, ist das, wie ich lebe? Ist das richtig? Woher kommt das? Oder lass dein Leben Revue passieren. Wie viel Dankbarkeit ist da? Wie viel Undankbarkeit? Wie viel Gemecker ist da? Ich muss mir das selbst sagen. Wie viel nehme ich als selbstverständlich an? Kehre zurück. Dieser Typ kam zurück und es heißt, er verherrlichte Gott. Dass du hier bist, das haben wir eben gesehen. Dass du da sitzt, wo du sitzt, das hast du Gott allein zu verdanken. Du wärst nicht hier, wenn er nicht da wäre. Es ist ein riesengroßes Vorrecht, dass er da ist und dass er dran ist, dass er dich privilegiert hat, dass er mit dir unterwegs ist, dass er dir deine Schuld vergeben hat und mit dir vorwärts geht. Verherrliche Gott. Und hier heißt es mit lauter Stimme, okay, das ist was Äußeres. Aber wisst ihr was? Jemand, der voller Leidenschaft ist, der hebt seine Stimme. Wenn du stinksauer bist auf jemand, dann wärst du laut. Wenn du ein Fußballfan bist und bist im Stadion, dann schreist du dir so, dass du dich nachher so anhörst wie ich jetzt, ja? Und ich glaube wirklich auch, wenn wir Gott anbeten, ich sage jetzt nicht, wir brauchen Halligalli hier, ja? Aber irgendwo kommt das zum Ausdruck. Dass wir Jesus haben, dass es nichts Besseres gibt. Wir sehnen uns danach, wir sehnen uns mit unserem ganzen Sein, ihm zu danken. Und dann heißt es hier, er betete ihn an und er dankte ihm. Unser Leben wird ein Akt der Anbetung. Unser ganzes Leben. Da möchte Gott uns hinbringen. Da sind wir am Weg als City Chapel, da sind wir unterwegs, darum sind wir Gemeinde. Es muss jetzt auch wieder nicht der Punkt sein, dass man sagt, okay, hast begriffen, zum nächsten Thema. Sondern das ist ein Prozess, in dem du drin steckst. Gib nicht eher auf, bis du da bist, zu den Füßen Jesu. Sei nicht wie diesen 9 anderen, die einfach weiter marschieren, die jetzt ihrem Ritual nachgehen und irgendwie sich in die Gesellschaft wieder integrieren, sondern sei wie dieser Samariter. Nimm dir als Beispiel vielleicht solche Leute, die uns vielleicht ab und zu mal als ein bisschen extrem erscheinen. Mir macht es nichts aus. Ich lasse mich gerne herausfordern. Echt. Auch wenn ich manchmal im Fernsehen irgendwelche ein bisschen ausgeflippte Typen sehe, ja, die so voll Spirit oder was auch immer, ja, sind. Aber ich stelle mich dann selbst in Frage, wo stehe ich denn? Weil es Recht habe ich, die anderen zu verurteilen. Wie viel Feuer, wie viel Fülle, wie viel Leidenschaft ist denn da von meiner Seite? Lass uns da wieder hinkommen und unseren Herrn anbeten. Wir möchten jetzt gemeinsam noch 2 Lieder singen und unserem Gott die Ehre geben. Ich möchte euch einladen, aufzustehen. Ich danke dir, Herr, dass du hier bist. Ich danke dir, dass wir dich so anbeten können. Und ich danke dir für diesen Zusammenhang dieser Geschichten hier. Ich danke dir, dass du uns die Schuld vergeben hast und dass du jetzt hier auch bist, wieder neu Schuld wegzunehmen. Ich danke dir dafür, dass wir nicht mehr das Arm-Sünderlein-Lied singen müssen, sondern dass wir befreit sind von dir. Dass du alles geebnet hast, dass du uns privilegiert hast, deine Kinder zu sein. Und dass du jetzt hier bist, uns wieder neu zu begegnen. Und ich sehe so von meinem inneren Auge, wie da nicht nur 10, wie da nicht nur einer zurückkommt, sondern wie alle 10 sich besinnen und kommen zurück. Wie schön wäre das gewesen. Und du wartest, du stehst genau da, wie du damals da gestanden hast. Und du wartest auf uns. Du wartest jetzt. Du wartest die nächsten Tage. Und ich hoffe, du musst nicht mehr lange warten. Ich möchte mich wieder neu aufwachen an dein Herz. Und in deine Nähe mich begeben. Es tut gut, in deiner Nähe zu sein. Es tut gut, bei dir zu sein. Heilung zu erleben. Wiederherstellung, Reinigung zu erleben. Bitte geh du mit uns. Hilft uns als ganze Gemeinde in diesem Prozess drin zu sein, auch durch Gespräche, die wir führen, durch die Hauskreise, in denen wir sind. Segne du uns in Jesu Namen. Amen.